HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Wir haben diese Themen für Sie in der kommenden knappen halben Stunde. Gottkontakt, die neue Impulspost der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, widmet sich dem Gebet. Ich spreche darüber mit dem Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung. Das Ei als Symbol von Tod und neuem Leben. Wir sprechen mit einem Brauchtumsforscher über diese runde Sache. Und Häutungen und seelischer Wandel. Die Symbolik von Ostern im Gespräch mit einer Psychotherapeutin. Zweimal im Jahr bekommen die 2 Millionen Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Post, und zwar tatsächlich Post im Briefkasten, nicht nur Mails. Das ist die Impulspost, Anregungen zum Nachdenken, zur christlichen Praxis und auch um Kontakt zu halten mit den Kirchenmitgliedern, schickt die Kirchenleitung diese Briefe zu den Mitgliedern. Das Thema dieser aktuellen Impulspost, die am Donnerstag in den Briefkästen der Kirchenglieder gelandet ist, heißt Gottkontakt. Das Thema ist also das Beten. Und das Thema war lange vor der Krise ausgewählt. Die Krise hat dem Stichwort Kontakt natürlich eine unerwartete Aktualität gegeben. Aufgrund der Kontakteinschränkungen ist der Kontakt, der uns fehlt und der vermisst wird, der hilfreich ist und hilfreich wäre, plötzlich ein Riesenthema. Darüber spreche ich mit Dr. Volker Jung, dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Herr Dr. Jung, haben Sie den Eindruck, dass diese Kontaktsehnsucht im Grunde auch für das religiöse Thema, für die religiöse Dimension gilt, also auch für diesen Gottkontakt, von dem Sie sprechen?
Wir merken, wir sind in einer hochspannungsvollen Situation, in der es auch für viele Menschen um die Frage geht, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Kommen wir überhaupt wieder da raus? Es ist auch eine Frage auf Leben und Tod für manche. Und für andere geht es um die wirtschaftliche Existenz. Und das berührt schon sehr. Und da ist natürlich immer die Frage, wo halte ich mich fest? Und deshalb ist dieses Thema des Gottkontaktes schon ein besonderes Thema. Ich meine, es ist immer so, es wird immer so leicht gesagt, das alte Sprichwort Not lehrt beten. Und ich würde das gar nicht despektierlich beschreiben, sondern ja, das ist so, das gehört zum Menschen. Wenn wir in Extremsituationen gelangen, dann fragen wir, gibt es mehr als das, was wir vor Augen haben? Und dann ist das Gebet eben Thema.
Mhm. Sie haben ja eben schon das Stichwort gesagt, wo halte ich mich fest? Das ist so eine Kernfrage. Was ist denn das, wo ich mich festhalten kann beim Gebet?
Also ich bin oft froh, Gebete zu haben, in die ich hineingehen kann. Also für mich gehört es dazu, dass ich natürlich jeden Tag das Vaterunser bete. Der 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, ist ein Gebet, in das ich mich immer wieder hineinbegeben kann. Aber eigentlich geht es im Gebet ja darum, dass ich versuche, mich auf Gott hin zu konzentrieren und das zu benennen, was mir im Moment auf dem Herzen liegt. An die Menschen zu denken, die mir nahe sind, um die ich mich sorge. Darum zu bitten, dass ich selbst Kraft bekomme, den Alltag zu bewältigen und auch den Blick zu weiten auf die Notsituationen in dieser Welt, die mich manchmal nicht loslassen. All das im Gebet zu benennen, zu beschreiben und damit auch Gott anzuvertrauen und um Hilfe zu bitten, die nicht allein aus uns kommt, so würde ich versuchen, das Gebet zu beschreiben, so sehen auch meine Gebete aus.
Mhm. Wenn man so an das Stichwort Gebet denkt, dann kommt ja ganz schnell so vor das innere Auge die gefalteten Hände von Dürer zum Beispiel. Und dann denkt man so an dieses konzentrierte, aber irgendwie auch fromme Gefasstsein. Aber viele sind ja jetzt aufgewühlt. Darf man auch aufgewühlt beten?
Ja, natürlich. Eigentlich sind für mich die Gebete der Ort, wo diese Aufgewühltheit einen besonderen Platz hat, wo ich auch meine innere Zerrissenheit ausbreite. Ich gebe es gewissermaßen an Gott zurück, die Aufgabe, in die ich jetzt hineingestellt bin, die Anforderungen, in die ich hineingestellt bin, und bitte Gott um Kraft und einen Weg in diesen Situationen. Es ist für mich weniger so diese Frage, ich bitte und wird das jetzt auch erfüllt, sondern mir geht es darum, im Gebet mich vor Gott zu öffnen und darum zu bitten, dass mir Kraft zukommt, jetzt das Richtige tun zu können und natürlich auch Hilfe zu erfahren, auch in persönlicher Bedrängnis und persönlicher Not.
Hm. Worin besteht eigentlich ja die psychische Stärkung oder aber auch die Resonanz, die man da erfährt? Denn man kann ja im Beten auch das Gefühl bekommen, alleingelassen zu sein. Wo bleibt die Antwort Gottes?
Ich glaube, dass im Akt des Betens, im Gebet selber, diese Kraft liegt.
Mhm.
Dass allein sich herauszunehmen aus dem, was mich im Moment so sehr beschäftigt, mir diese Zeit zu nehmen, still zu werden, in mich zu gehen und zugleich aus mir herauszutreten, indem ich mich auf Gott hinwende, dass das etwas ist, was einen Wert in sich bedeutet. Ich glaube, dass in diesem Moment auch etwas mit uns geschieht, was über das hinausgeht, was wir beschreiben können. Insofern hat dieses Gebet für mich auch diese tiefe, manche sagen vielleicht auch mystische Seite, die Unterbrechung des Alltages und darin das Öffnen auf himmlische Kräfte.
Mhm. Wenn man eine Gebetspraxis hat, wie Sie natürlich als Kirchenpräsident diese haben, dann ist es so, dass man sich sozusagen in gewohnte Gewänder begibt oder in gewohnte Räume und sich da hineinfallen lassen kann. Aber wenn Menschen jetzt gar keine Gebetspraxis haben, was empfehlen Sie so als Einstiegsübung?
Die Gebetspraxis ist ja manchmal schon der Stoßseufzer, der aus dem Herzen kommt. Menschen sind es vielleicht nicht gewohnt, in Formen hineinzugehen, aber darauf zu achten, was da schon in einem drin steckt und wie der Gebetsimpuls ist, das ist dieses manchmal tief empfundene Danke, ach, das ist schön, dass ich das jetzt erlebe. Oder das ist auch, was geschieht hier eigentlich mit mir? Das, was so in einem drin steckt. Und da sind wir schon mitten im Gebet drin, wenn man versucht, das auch auf Gott hin zu denken und für sich selbst zu erleben. Und dann würde ich aber doch empfehlen, beten Sie mal wieder ein Vaterunser. Setzen Sie sich einfach mal hin und vertrauen Sie sich diesen Worten an. Oder wie gesagt, schon erwähnt, den 23. Psalm oder vielleicht andere Gebete, die Ihnen vertraut sind. Schlagen Sie mal das Gesangbuch auf, da sind hinten Gebete drin, wo man einfach mal die Worte ausprobieren kann, ob sie das ausdrücken, was einem jetzt selbst beschäftigt.
In der vergangenen Woche, Herr Dr. Jung, gab es in beiden Kirchen einzelnen Widerstand gegen das Verbot öffentlicher Gottesdienste, teils auch juristisch, allerdings erfolglos, so von den Traditionalisten auf der katholischen Seite oder auch einigen Evangelikalen auf der evangelischen Seite. Das ehemalige Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland, der ZDF-Moderator Peter Hane, meinte, wenn die Supermärkte aufhaben, müssen die Kirchen auch aufhaben. Sie sind ja Medienbeauftragter, Medienbischof der EKD. Sollte man am Gottesdienstverbot rütteln aktuell?
Nein, überhaupt nicht. Also ich halte eher sogar solche Versuche, daran zu rütteln, für unverantwortlich. Weil wir wissen, dass das Infektionsrisiko gerade dann, wenn Menschen an einem Ort über einen längeren Zeitraum zusammen sind und versammelt sind, viel höher ist als dort, wo Menschen sich bewegen können. Ich würde auch wirklich nochmal einen Unterschied machen zwischen dem Supermarkt, wo man aneinander vorbeilaufen kann, Abstand halten kann, und einem Versammlungsort, wo Menschen über einen längeren Zeitraum zusammen sind. Jetzt geht es darum, dass wir alles tun, um Infektionen zu vermeiden. Und deswegen muss das mal zurückstehen, dass wir miteinander in Kirchen Gottesdienste feiern. Es ist ja nicht so, dass wir keine Gottesdienste feiern, sondern gerade auch in medialer Gemeinschaft miteinander zusammen sind. Und deswegen kann ich das jetzt nicht verstehen und ich würde es schon gar nicht zu irgendeiner Form von Bekenntnisfrage hochstilisieren, die plötzlich sagt, jetzt muss die Kirche doch mal zeigen, wie sie dieser Welt widersteht, die meint, man müsse jetzt voneinander Abstand halten. Nein, wir sind jetzt gefragt, Verantwortung zu übernehmen und an dem gemeinschaftlichen Ziel, Leben zu schützen, mitzuwirken mit allen Möglichkeiten, die wir haben.
Das war der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung. Und wir haben unter anderem gesprochen über die Impulspost, die aktuell am vergangenen Donnerstag zu den Kirchenmitgliedern gekommen ist, mit dem Thema Gottkontakt. Also da geht es um das Thema Beten. Und wenn Sie sich mal einen kleinen Einblick verschaffen wollen, was da so angeboten ist im Umkreis dieses Themas, es gibt auch eine Internetseite, die heißt ganz einfach gottkontakt.de. Heute ist Ostern und Ostern steht ein kleines, ovales Etwas im Mittelpunkt, das Ei, ein Wunderwerk der Natur. Außen wirkt es todeskalt, aber unter der Hülle wächst junges Leben. Das Ei ist das Sinnbild für die Auferstehung und das ewige Leben und wie ein Grab hält es das Leben verschlossen. Es steht damit auch für das Grab Jesu in Jerusalem, aus dem Jesus am Ostermorgen vom Tode auferstanden ist. In der Psychologie spricht man von Häutungen, wenn die Haut, die Hülle, in der wir stecken, uns zu eng wird. Und die Natur kennt diese Häutungen auch bei manchen Tieren. Die Seele braucht diese Häutungen immer dann, wenn das Aufbrechen alter Hüllen und das Erwachen von neuem Leben angesagt ist. Dem gehen wir heute am Ostersonntag einmal etwas genauer nach. Bleiben wir mal zunächst bei dem Ei, diesem Ostersymbol. In Zeiten von Corona mag ja alles anders sein, aber eines bleibt doch wie gewohnt. In den Geschäften gibt es die Eier aus Schokolade, aus Marzipan, hart gekocht oder aus Kunststoff. Und sie leuchten bunt, denn zu Ostern werden die Hühnereier auf jeden Fall angemalt. Warum eigentlich ist das so? Professor Dr. Manfred Becker-Huberti ist Brauchtumsforscher. Meine Kollegin Petra Diebold hat ihn dazu befragt.
Im Alltag ist das Ei ja ein ganz normales Lebensmittel, an Ostern ein Symbol, das Ei. Warum denn? Wofür steht es im Christentum?
Es gibt zu Ostern zwei Sorten von Eiern. Das eine sind die Pachteier, mit denen man die kleine Pacht für ein Stückchen Feld oder Wiese bezahlen musste. Und das andere sind die Schenkeier, das sind die bunten. Die Pachteier, das sind Soleier, also die haltbar gemacht werden durch Einlegen. Zum Unterschied von diesen wurden die Schenkeier bunt bemalt. Und dieser Brauch ist ziemlich alt. Er ist im ersten Jahrtausend schon üblich gewesen.
Ach, das ist ja interessant. Und wofür steht das Ei im Christentum?
Das Ei ist übernommen aus dem Judentum. Die Christen kannten das aus den jüdischen Bräuchen, dass das Ei ein Symbol für das Leben ist. Denn beim Tod eines Juden gehörte es zum Brauch, dass ein Ei mit auf dem Tisch lag und dieses Ei eben das Kennzeichen dafür war, dass das Leben weitergeht. Und diese Idee haben die Christen übernommen, haben sie aber dann ein Stückchen noch verändert. Sie haben das Ei nämlich rot angemalt und das Rot ist die Farbe des Lebens, des Blutes. Und das Ei ist kalt und hart und die ist ein Symbol für das Grab. Das rote Ei zeigt das Leben in dem Grab, also der tote Christus ist nicht ganz tot und der auferstandene Christus wird durch das rote Ei symbolisiert.
Jetzt haben Sie uns schon die Symbolkraft des Eis und die Geschichte des Eis an Ostern erzählt. Gibt es auch einfach ganz praktische alltägliche Gründe, warum wir Eier an Ostern besonders gerne oder viel essen?
Zum einen, das darf ich vielleicht noch ergänzen, das Ei kommt aus der Kirche. Denn ursprünglich wurde dieses Ei von dem Pfarrer, der den Osternachtgottesdienst gefeiert hat, jedem Teilnehmer am Gottesdienst übergeben. Und dieses Ei hat natürlich etwas mit der Jahreszeit zu tun. Zum einen ist es so, dass die Hühner natürlich im Frühjahr besonders toll legen. Es ist also ein Überfluss an Eiern da. Mhm. Aber während der Fastenzeit durften keine Eier gegessen werden. Unsere Vorfahren glaubten nämlich, Eier seien flüssiges Fleisch. Und jetzt gab es zwei Methoden, um diesen Eieranfall, der da aufkam, ein Stück zurückzubringen. Das eine war, man hat die Hühner geschlachtet. Das sind die sogenannten Fastnachtshühner. Mhm. Die zweite Methode war also die, die Eier dann haltbar zu machen. Und das war der Gründonnerstag. Ab diesem Tag durften dann die Eier gesammelt, gekocht und dann bemalt werden.
Manfred Becker-Huberti, Brauchtumsforscher, war das im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Diebold. Wenn Sie sich dafür genauer interessieren, schauen Sie mal nach bei der Internetseite von Professor Manfred Becker-Huberti, brauchtum.de.
HR Info. Himmel und Erde.
Damit neues Leben zur Welt kommen kann, muss die Eihülle zerbrochen werden. Das macht das Küken mit dem spitzen Schnabel und es ist eine echte Arbeit. Aber es gibt in der Natur noch weitere Prozesse des neuen Lebens und des Wachstums, die mit dem Aufsprengen alter Hüllen einhergehen. Spinnen, Krabben, Krebse, Schlangen, alle diese Tiere häuten sich regelmäßig. Silke Sutter hat dabei zugeschaut.
Es ist warm und stickig im Reptilienhaus im Zoovivarium in Darmstadt. Zwei Mitarbeiter sind gerade damit beschäftigt, Schlangen zu füttern. Wie viel Nahrung so eine Schlange zu sich nimmt, das sei ein entscheidender Faktor dafür, wie oft sie sich häutet, erklärt Frank Felte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Vivarium.
Also wenn Schlangen eine Winterruhe machen, wie zum Beispiel unsere Ringellatte, dann häuten sie sich natürlich nicht, weil sie da eine Ruhephase haben und auch keine Nahrung zu sich nehmen, dann wachsen sie auch nicht.
Denn der Grund, warum Schlange, Spinne und Co. ihre alte Haut überhaupt abstreifen, ist ihr Wachstum. Junge Schlangen zum Beispiel häuten sich circa einmal im Monat, ältere Tiere nur noch 3 bis 4 Mal im Jahr.
Diese Hautpanzer in Anführungszeichen ist ja eine feste Geschichte, das heißt die Schuppen sind miteinander verbunden und nur wenn sich diese alte Haut, die alte Oberhaut ablöst, und sich die neue darunter bildet, die dann noch sehr weich ist. Nur dann kann eine Schlange wachsen.
Ausgewachsen ist so eine Schlange nie. Dass sie sich ihr Leben lang regelmäßig häutet, dafür sorgen ihre Hormone. Ein paar Tage vor der Häutung bildet sich dann eine Flüssigkeit zwischen der neuen und der alten Haut. Diese wird stumpf, die Augen trüb. Die Schlange zieht sich irgendwohin zurück, wo sie ihre Ruhe hat. Das sind sichere Zeichen dafür, dass es bald losgeht, sagt Frank Felte.
1-2 Tage vor der Häutung, dann wird die Haut wieder klar und das ist eben dann der Moment, wenn die Schlange eben versucht, sich diese Haut mit der Schnauzenspitze zuerst an irgendwelchen Steinen, Hölzern oder ähnlichem zu reiben.
Um sie dann bestenfalls an einem Stück abzustreifen. Und das klingt dann so. Was übrig bleibt, das ist ein durchsichtiger, brüchiger Schuppenschlauch, vergleichbar mit Pergament. Ganz im Gegensatz zur neuen Haut der Schlange. Die ist weich und glatt und glänzt nach ihrer Rundumerneuerung wieder ganz intensiv.
Die Schlangen zeigen es. Ein Wachstum ist nur möglich, wenn man Altes zurücklässt. Sie können raus aus ihrer Schlangenhaut, wenn sie nicht mehr passt. Wenn die alte Haut nicht mehr passt und die Hülle zu eng wird, dann muss man einfach raus. Das kann schmerzhaft sein, aber es ist wichtig, sonst kann keine neue Entwicklung geschehen. Das sagt die Diplompsychologin Angelika Gulda. Als Coach begleitet sie Menschen in Veränderungsprozessen, eben in ihren Häutungen. Mit ihr hat Petra Diebold darüber gesprochen.
Frau Gulda, wenn man raus will aus seiner Haut, oder man sagt ja auch, ich möchte am liebsten aus der Haut fahren, also wenn die Hülle einfach zu klein geworden ist, um welche Veränderungsprozesse geht es dann dabei?
Also dieses Gefühl, dass die Haut zu eng geworden ist, das kann natürlich unendlich viele Gründe haben. Das kann mir passieren in meiner Selbstwahrnehmung, das kann mir passieren in meinem beruflichen Kontext und das kann mir natürlich auch passieren im Partnerschaftsbereich, weil da habe ich persönlich zumindest schon am häufigsten gehört, das ist zum Aus der Haut fahren. Das heißt, das betrifft im Prinzip jeden Lebensbereich, weil wir uns auch in jedem Lebensbereich weiterentwickeln, sodass es im Prinzip viele verschiedene Arten von Häutungen gibt für uns Menschen.
Gibt es eine, wo Sie sagen, das ist die häufigste?
Ja, also die häufigste ist sicherlich die persönliche Weiterentwicklung. Allerdings nehmen das Menschen oft nicht so bewusst wahr. Bewusster wird wahrgenommen, wenn sich beruflich was verändert. Diese inneren Wachstumsprozesse, die passieren oft schleichend. Das heißt, da merke ich oftmals erst in der Rückschau, dass sich da wirklich was verändert hat.
Wenn wir bei diesem Bild der Häutung bleiben, das hört sich ja sehr elementar an, muss es denn immer so radikal sein?
Ja, wie gesagt, es kann eher ein sanftes Verändern sein, so wie ja auch unser Körper sich im Prinzip permanent häutet. Das ist eher so ein schleichender Prozess. Aber es gibt auch die ganz radikalen, wo man quasi von einem auf den anderen Tag die alte Schutzhülle abwerfen muss, um sich mit ganz zarter, dünner Haut dem Neuen zu stellen.
Genau, ich hatte auch gerade die Idee, Sie sprechen jetzt von Schutzhülle oder von Haut. Also wenn man eine abwirft, muss ja drunter schon was sein, oder?
Ja, aber die ist eben oft sehr, sehr dünn. Das kennt ja jeder, wenn man irgendwo einen neuen Beruf anfängt oder einen neuen Job beginnt. Die ersten paar Tage, Wochen und Monate ist man eben noch nicht so dickhäutig, sondern da ist man noch sehr sensibel.
Also Häutungen sind notwendig sicher, oder? Solche Neuentwicklungen, Veränderungen, die Schutzhülle abzuwerfen?
Naja, wer das nicht tut und quasi permanent in seinem eigenen Quark sitzt und sich nicht daraus bewegt, dessen Leben wird auch gelebt, aber es ist halt nicht unbedingt interessant. Denn die Natur zeigt uns ja, alles ist Entwicklung. Es ist ein Werden und Vergehen, das sehen wir ja gerade im Frühling besonders. So müssen wir Menschen das eben auch tun.
Also gibt es bestimmte Lebenszyklen, in denen solche Häutungen auch stattfinden?
Ja, also wir haben das natürlich alle einmal mindestens durchgemacht in der Zeit unserer Pubertät. Das ist natürlich eine längere Phase im Leben, aber eine ganz wichtige. Und dann haben wir das nochmal spätestens in der Mitte unseres Lebens, wenn es darum geht, nochmal zu gucken, bin ich denn wirklich das geworden, was meinem wahren inneren Potenzial entspricht? Oder habe ich mich zu sehr verbiegen lassen? Und jetzt wird es Zeit, aus der Haut zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes, und mein ganz eigenes zu leben.
Mhm. Also wenn ich jetzt genau das merke, meine Hülle ist zu eng, ich will was verändern, das spüre ich ja innen. Und wie bringe ich das ins Außen, ins Handeln?
Also das Erste ist, wie gesagt, sich wirklich klar zu machen, wo will ich hin? Und was noch sehr, sehr, sehr wichtig und hilfreich ist, ist sich zu fragen, warum will ich dorthin? Also was ist es, was mich wirklich bewegt, um mich diesem Ziel wirklich Schritt für Schritt zu nähern? Wenn ich das für mich geklärt habe, dann weiß ich auch morgens, wenn ich aufstehe, warum ich das, was ich vorhabe, tue oder die nächsten Schritte immer weiter gehe.
Und wie fühlt man sich dann? Also welche Gefühle tauchen da auf?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, ob ich gerne Veränderungsprozesse angehe oder nicht. Und je lieber ich sowas mag, desto leichter wird mir das natürlich fallen. Aber natürlich ist es ein bisschen auch wie Laufen auf Eis, wo man nicht genau weiß, ob es einen tragen wird oder nicht.
Und Sie begleiten ja Menschen genau auf solchen Prozessen mit all diesen Fragen, die Sie auch schon gestellt haben. Das Ankommen ist dann bestimmt wunderbar, oder?
Meine persönliche Art, Menschen zu begleiten, ist jetzt nicht, die an der Hand zu nehmen und dann 3 Jahre neben denen zu marschieren, sondern wirklich eher diese ersten Impulse zu unterstützen, die entscheidenden Schritte durch Fragen mit zu begleiten, also keine Empfehlung, denn das ist ja nicht das, was ein Coach tut, dass er sagt, wie man es machen soll. Aber wenn Menschen sich dann 1-2 Jahre später bei mir melden und mir sagen, wo es sie hingeführt hat, dann ist das natürlich immer schön zu hören.
Das war die Diplompsychologin Angelika Gulda. Sie begleitet als Coach Menschen in Veränderungsprozessen. Mit ihr hat Petra Diebold gesprochen. Zu Ostern steht ein kleines ovales Etwas im Mittelpunkt, das Ei. Und da stellen sich natürlich auch ein paar Fragen. Woran liegt das eigentlich, dass manche Eier braun sind, andere weiß? Wieso wechselt die Farbe vom Eigelb? Und wie kommt es, dass Eier beim Legen eigentlich nicht zerbrechen? Ein paar Grundinformationen um das Grundsymbol von Ostern, das Ei.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei.
Das, was hier lustig besungen wird, stimmt wirklich. Ein Huhn legt in der Regel jeden Tag ein Ei, meistens vormittags. Das ist auch beim Hühnerhotel Hof Kröll in Niddertal so. Die 3000 Hühner hier leben in mobilen Ställen, können tagsüber raus auf eine umzäunte Wiese. Mittags holen Lars und Jens Kröll, die Jungbauern, die Eier aus den Ställen. Bei den Krölls sind es braune Eier. Aber es gibt Eier nicht nur in braun und weiß, sondern auch rosé, grün oder einem gelblichen Ton. Das liegt an den Pigmenten, die das Huhn beim Legen dazugibt und ist genetisch vorbestimmt. Aber welche Farbe ein Huhn legt, kann man auch ohne Ei sehen, erklärt Jens Kröll.
Die Farbe vom Ei wird durch das Ohrläppchen vom Huhn bestimmt. Das heißt, wenn das Ohrläppchen vom Huhn weiß ist, legt es weiße Eier. Und wenn das Ohrläppchen vom Huhn rot ist, legt es braune Eier. Und so kommen dann auch die anderen Eierfarben zustande.
Und noch etwas unterscheidet sich oft in der Farbe, das Eigelb. Das kann mal hellgelb, mal fast orange sein. Und das ist kein Zufall, weiß Lars Kröll. Es gibt eine einfache Erklärung.
Die Farbe vom Eigelb hängt mit dem Futter zusammen. Umso mehr Maisanteil zum Beispiel jetzt im Futter ist, umso dunkelgelber bis ins Orangene geht dann auch die Dotterfarbe. Und umso weniger Carotine in dem Futter sind, umso heller wird das Eigelb.
Deswegen sind auch die Eier von Hühnern, die draußen leben und frisches Gras fressen, das auch viel vom Farbstoff Carotin enthält, mit dunklerem Eigelb. Im Winter werden die Eigelbe dann heller, weil das frische, farbenreiche Futter fehlt. Wird das Ei gelegt, passt die Henne dann sehr gut drauf auf. Dass das Ei beim Legen oder Brüten nicht frühzeitig kaputt geht, liegt auch an der Form. Durch diese ovale Form ist nämlich die Kraftverteilung an beiden Enden ideal. Und das kann jeder ganz leicht testen, weiß Jens Kröll.
Probieren Sie mal, das Ei mit Daumen und Zeigefinger so an der Spitze zu nehmen und zu zerdrücken.
Wer das dann schafft, hat entweder ein kaputtes erwischt, zum Beispiel von einem älteren Huhn, da wird die Schale gerne mal brüchiger, oder sollte über eine Karriere als Superheld nachdenken.
Also das Ei ist schon faszinierend und es macht Ostern zu einer runden Sache. Danke für Ihr Interesse an dieser Osterausgabe von HR Info Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern.